Yoga hat mich einfach hingeführt zu einem konsequenteren Auseinandersetzen mit mir selbst und mit all der Komplexität, die das Menschsein ausmacht. Und mir einfach Werkzeuge an die Hand gegeben, mit denen ich zu einem bewussteren Leben gefunden habe.
Ich kann behaupten, dass man von allem etwas Gutes für sich mitnehmen kann. Und man muss jetzt nicht unbedingt sagen, so, jetzt bin ich katholisch oder jetzt bin ich buddhistisch oder jetzt befasse ich mich nur noch mit Kräutern. Alles hat was. So individuell wie die Menschen sind, sind auch diese Rituale.
Ich glaube, wir sind schon auch als Kirche auf dem Weg zu sagen, wir müssen die Vielfalt der Spiritualität heben, weil wenn wir das nicht tun, dann reden wir auf einem Markt, der Menschen ganz akut tut, nicht mit und überlassen ihn anderen.
Suche nach Sinn und erfülltem Leben zwischen Yoga und Kirche. Eine Sendung von Miriam Staber.
Erst ein Kiefernzweig, dann getrockneter Lavendel, ein wenig Schlehenholz oder Salbei. Rund 20 Frauen und Männer stehen in einem kleinen Wäldchen bei Ludwigsburg an einer Feuerstelle und binden Kräutersträuße zum Räuchern. Sie nehmen am Kurs Räuchern mit heimischen Kräutern teil. In der Mitte die Leiterin, Kräuterpädagogin Anna-Maria Zube-Popp.
Bei diesem Kräuterbündel ist es so, dass man die dann hier anzündet. Ich mache das mal vor. Dann bildet sich hier die Glut, ähnlich wie bei einer Zigarette. Das ist genau das gleiche Prinzip. Wenn es ganz dicht ist, fängt es an, in der Mitte zu brennen. Und man kann natürlich rumlaufen durch das Laufen. Und die Luft, die da an einem vorbeigeht, bleibt es auch an und ölmt dann halt hier so weiter.
Anna-Maria Zube-Popp, eine kleine, drahtige Frau mit langen, dunklen Haaren, lässt die Runde an ihrem qualmenden Kräuterstrauß riechen. Zwischen den Bäumen bilden sich dünne, lange Rauchschwaden.
Wer einen Kamin zu Hause hat, wird es vielleicht kennen. Die verschiedenen Hölzer haben ja auch einen ganz bestimmten Duft. Obstbaumhölzer, Kirschholz riecht zum Beispiel ganz intensiv, verströmt einfach dieses Mandelaroma. Apfel riecht auch ganz intensiv. Buche, Eiche haben alle ihre eigenen Gerüche.
Nach und nach zündet die Gruppe ihre Kräuterbündel an. Für einige ist das Räuchern ein wichtiges Ritual.
Ja, ich fühle mich danach irgendwie gut, ruhiger, gelassener. Das ist jetzt meine persönliche Auffassung. Ich glaube, da ist jeder so individuell und jeder ist so, wie er ist.
Also mir tut's gut, ja. Wahrscheinlich ist es auch Einbildung, aber wenn man dran glaubt, dann tut's auf jeden Fall gut. Nur ich muss immer ein bisschen aufpassen, weil mein Mann mag das nicht so mit dem Räuchern in der Wohnung. Ne?
Aber für viele im Kurs ist das Räuchern Neuland.
So mit Räuchern hatte ich bis jetzt noch nichts zu tun, aber ich finde es total spannend und habe jetzt auch voll viel Neues gelernt. Und es ist ja auch so, also hier sind ja auch Leute mit ganz unterschiedlichem Hintergrund und kommen ja hier aber alle zusammen und finden es ja alle total spannend hier.
Ich interessiere mich einfach für Sachen, die schon da sind, also praktisch die Natur. Und jetzt interessiert mich auch das Sinnliche. Das ist einfach was anderes irgendwie.
So ist es meistens bei den Kräuterkursen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind unterschiedlich erfahren im Räuchern und kommen aus unterschiedlichen Alters- und Berufsgruppen. Aber vor allem, die uralte Tradition des Räucherns erlebt aktuell eine Renaissance. Die Kurse sind beliebt. Dieser, den die 51-jährige Zube-Popp über die Stadt Ludwigsburg anbietet, hat jedes Mal eine lange Warteliste.
Ich denke, das hängt schon auch mit unseren Zeiten zusammen, dass die Leute irgendwo einen Halt suchen und ja, nach einem Sinn. Und auch die Entfremdung von der Kirche bei vielen ist da sicherlich auch ein Grund, weil sich ja viele Menschen wohl doch nicht mehr so aufgehoben fühlen und wahnsinnig auf der Suche nach so einem Sinn sind, nach etwas, was ihnen Halt gibt. Das scheint vermehrt die Natur zu sein.
Die religiöse Landschaft in Deutschland verändert sich. Evangelische und katholische Kirche kämpfen seit Jahren mit hohen Austrittszahlen. Aber das Bedürfnis nach Spiritualität in der Gesellschaft bleibt, sagt Religionswissenschaftlerin Anna Kira Hippert vom Zentrum für religionswissenschaftliche Studien an der Ruhr-Universität Bochum.
Das ist so ein Trugschluss, dass man denkt, wenn die Leute aus der Kirche aussteigen, dass die Religiosität zurückgeht, weil man natürlich auch christlich geprägt ist. Dann denkt man immer, oh, Religion spielt keine Rolle mehr. Aber wir in der Religionswissenschaft, wir haben eben festgestellt, dass das Bedürfnis nach Religion verschwindet nicht, sondern im Gegenteil. Wir sehen sogar eher ein wachsendes Interesse an religiösen Themen.
Genauer gesagt an spirituellen Themen, an sogenannter populärer Religion. Populäre Religion ist eine Form der Religiosität, die vor allem mit dem Aufkommen der Moderne und der Massenmedien entstanden ist. Dabei geht es weniger um ein regelmäßiges In-die-Kirche-Gehen oder verbindliche Dogmen, erklärt Religionswissenschaftlerin Hippert.
Viele empfinden Kirchen als unflexibel oder nicht mehr zeitgemäß. Ja? Und die Menschen suchen stattdessen eben den Sinn zunehmend in individuellen Praktiken. Also es geht nicht um ein Ende des Glaubens, wie viele immer denken, ganz im Gegenteil, sondern um die Suche nach Formen, die persönlicher, freier und weniger institutionell geprägt sind. Das ist ganz wichtig.
Auch Formen davon, was viele unter den Begriffen Aberglauben oder Esoterik kennen, werden unter populäre Religion gefasst, wie beispielsweise eben das Räuchern, Astrologie oder Kartenlegen. Menschen suchen darin Orientierung und Erfüllung. Andreas Oeltze ist Pfarrer und Weltanschauungsbeauftragter der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Er beobachtet, wie sich Religiosität aus Sicht der Kirche verändert.
Offensichtlich nimmt das Bedürfnis nach Spiritualität und Religion langsamer ab, als das Bedürfnis, in der Kirche Mitglied zu sein. Offenbar gehen Leute aus der Kirche und sind woanders noch religiös verortet. Vielleicht aber auch kann man sagen, es hängt mit der Freiheit der Gesellschaft zusammen. Sobald ich halt eine freie Gesellschaft habe, habe ich die Wahl auch im Bereich der Religion, ja auch ein großes Gut. Und damit habe ich aber eben auch die Vielfalt, die Wahlmöglichkeit.
Yoga-Vorbereitungen in Stuttgart-Ost. 10 Frauen und Männer rollen ihre Matten aus, legen Korkblöcke daneben. Hier und da wird ein Kopf in den Nacken gerollt, ein Arm gedehnt. Dann wird es ruhig in dem kleinen Yoga-Studio von Tanja Säufer.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir beginnen im Sitzen. Und ihr dürft euch alle aufrecht setzen. Die Hände ganz entspannt ruhen lassen.
Tanja Säufer macht seit fast 20 Jahren Yoga. Anfangs war es eher eine Art Sport für sie. Das Körperliche stand im Vordergrund. Aber bald fing sie an, sich auch mit der philosophischen Lehre des Yoga zu beschäftigen.
Yoga ist grundsätzlich ein großes Wort, aber insgesamt hat es einfach mehr Sinn reingebracht. Es hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, Dinge zu hinterfragen und hat aber natürlich einfach durch den körperlichen Aspekt auch wirklich eine grundsätzliche Heilkraft. Also man fühlt sich einfach wohler in seinem Körper. Also man hat einfach, oder ich hatte einfach eine grundsätzlichere Freude auch am Leben.
Da Yoga ursprünglich aus Indien stammt, liegen die Wurzeln der Yoga-Philosophie im Hinduismus und in Teilen im Buddhismus. Tanja Säufer ist evangelisch getauft und auch konfirmiert, hat aber das Christentum als sehr dogmatisch und regelzentriert erlebt, erzählt sie. Yoga habe sie dem Buddhismus näher gebracht. Im Studio steht auch eine kleine, tönerne Buddha-Statue.
Ich habe mich immer mit den Fragen auseinandergesetzt. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Warum sind wir alle hier? Und wie verhalten wir uns zueinander? Habe aber dabei gemerkt, dass je mehr ich nach Antworten suche, umso größer die Fragen eigentlich wurden. Und habe dann letztlich im Yoga zum ersten Mal was gefunden, was mich wegbringt von den Fragen und hin zum Sein und zum Erleben.
Sie fühlt sich stabiler, erfüllter und verbundener, seit sie Yoga praktiziert, sagt Säufer.
Yoga hat mich einfach hingeführt zu einem konsequenteren Auseinandersetzen mit mir selbst und mit all der Komplexität, die das Menschsein ausmacht. Und mir einfach Werkzeuge an die Hand gegeben, mit denen ich zu einem bewussteren Leben gefunden habe.
Seit etwa 5 Jahren hat Tanja Säufer nun ihr eigenes Studio in Stuttgart. Sie unterrichtet mehrmals pro Woche verschiedene Yoga-Arten.
Und mit der Ausatmung zurück, das Bein in den dreibeinigen Hund. Und stellt den Fuß ab, kommt zurück in den herabschauenden Hund, nimmt den Blick nach vorne, hebt beide Fersen und macht 2 große Schritte nach vorne. Haupt ab in die Vorbeuge.
Hauptberuflich arbeitet Säufer in einem Museum. Das ist ihr wichtig. Sie will nicht aus finanziellen Gründen Yogastunden geben, sondern teilen, was sie für sich daraus gelernt hat.
Bringt die Hände vor dem Herz zusammen. Vielen Dank. Namaste.
Die Atmosphäre in dem kleinen Yoga-Studio ist familiär. Die meisten kommen seit Jahren, machen Yoga in der Gruppe und auch alleine zu Hause.
Für mich ist es die optimale Form, Dinge in Balance zu bringen und zu halten. Also zwischen Kraft und Loslassen, zwischen Beweglichkeit und Haltung und Halten. Ich bin jetzt Mitte 50 und ich fühle mich eigentlich ziemlich beweglich, ziemlich kraftvoll und ziemlich in Balance. Und da spielt Yoga für mich eine ganz große Rolle. Also das ist mein Tempel, den ich hier pflege. Und der besteht aus Körper, Geist und Seele. Und das finde ich im Yoga tatsächlich.
So geht es vielen. Yoga boomt in Deutschland, im Westen, sagt Religionswissenschaftlerin Anna-Kira Hippert.
Yoga ist ein sehr gutes Beispiel für eben populäre Religionen. Das übernimmt man aus dem Hinduismus sozusagen oder aus Indien, weil viele die körperliche Praxis für sich selbst wahrscheinlich als erfüllend und sinnstiftend empfinden. Und der sogenannte Spiritual Marketplace, also der spirituelle Markt sozusagen, der hat sich erweitert. Also Yoga, Achtsamkeitspraktiken konkurrieren eben mit klassischen Kirchen um die Aufmerksamkeit und Sinnsuche der Menschen.
An der Feuerstelle in dem Wäldchen bei Ludwigsburg wirft Kräuterpädagogin Anna-Maria Zubepop eine Räuchermischung in die Glut. Es qualmt und duftet an diesem kalten Dezembertag. Es ist kurz vor Weihnachten, kurz vor Silvester und kurz vor den sogenannten Rauhnächten. In dieser Zeit wird besonders gern geräuchert. Zubepop erklärt, dass die Rauhnächte eine Zeit der Reflexion sind, um eine persönliche Jahresbilanz zu ziehen und Veränderungswünsche aufzuspüren.
Für mich persönlich ist es hilfreich zu schauen, was habe ich geschafft, was habe ich gemeistert, und auch in meinem Leben passieren Dinge, da könnte ich manchmal davonlaufen. Und mit dieser Manifestation meiner Gedanken, die ich in einer anderen Richtung bringe, schaffe ich vielleicht auch mein Leben irgendwo auch in einer anderen Richtung zu bringen. Und da ist es hilfreich zu räuchern, das als Tool zu verwenden, als Werkzeug, um dem Ganzen noch einen Rahmen zu geben.
Die Rauhnächte sind die längsten Nächte des Jahres, zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. Das Christentum feiert in dieser Zeit mit Weihnachten Jesus Geburt. Aber die Rauhnächte hatten schon lange vorher, in der Zeit der alten Germanen, große Bedeutung. Dem Volksglauben nach trieben in den Rauhnächten Dämonen ihr Unwesen, die Tür zum Geisterreich stand offen, erklärt die Religionswissenschaftlerin Anna-Kira Hippert.
Bei den Rauhnächten, die sind ja erstmal ein Beispiel, da geht es ja sehr viel um die Wiederbelebung alter, oft auch als heidnisch wahrgenommener Bräuche, die liegen mega im Trend. Und diese Rauhnächte wurden halt oft genutzt, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue Jahr symbolisch willkommen zu heißen. Ja, etwa durch Orakeln, Räucherrituale oder aber auch durch meditative Rückschau. Und das Besondere daran ist, dass man diese Rituale selbst gestalten kann. Also sie verbinden Naturverbundenheit und symbolische Übergangsrituale, ohne dass eine Institution wie die Kirche vorgibt, wie sie durchzuführen sind.
Um die Rauhnächte ranken sich also unterschiedliche Mythen und spirituelle Rituale. Heute besinnen sich immer mehr Menschen wieder darauf, wobei es jetzt aber eher um Dankbarkeit und Entschleunigung geht, erklärt die Bräucheforscherin Lisa Maubach vom Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn.
In dieser Zeit zwischen den Jahren zur Ruhe zu kommen, den Trubel der vorweihnachtlichen Zeit sozusagen zu überwinden und jetzt sich vorzubereiten auf das neue Jahr in der Gemeinschaft, das ist gerade heute wieder ein großer Trend. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die in dieser Zeit spirituell aktiv sind. Das ist eine Beobachtung, die wir anstellen.
Auch die Räucherkurs-Teilnehmenden fühlen sich davon angesprochen, suchen in den Rauhnächte-Ritualen eine Möglichkeit, sich zu fokussieren und Kraft fürs neue Jahr zu schöpfen.
Ich habe es letztes Jahr gemacht, wo man jeden Tag Wünsche aufgeschrieben hat, die Wünsche verbrannt hat und ein Wunsch ist dann übrig geblieben und für den ist man selber verantwortlich sozusagen. Und die anderen Wünsche hat man ans Universum abgegeben und das fand ich ziemlich gut, das hat mir voll gut gefallen. Was auch so eine Ruhe mit sich bringt, so ein in sich kehren. Und einfach mal in dieser sehr, sehr schnelllebigen Welt, die wir doch einfach haben mittlerweile, einfach mal still zu sein oder einzuhalten. Ja.
Mir gibt Sicherheit und wenn ich mich sicher fühle, auch gestärkt, geerdet, verwurzelt, kann ich das meinen Kindern einfach weitergeben. Und wenn wir uns sicher fühlen, hat das auch was mit Geborgenheit zu tun. Geborgenheit gibt diese Sicherheit und das ist ja auch das, was Kinder einfach brauchen, was wir auch als Erwachsene brauchen.
Zwischen den Jahren, in den Rauhnächten, zu räuchern und dabei zu reflektieren, ist ein Zeichen der Individualisierung von Religiosität. Gleichzeitig schafft es, wie auch beim Räucherkurs in Ludwigsburg oder etwa in Yoga-Studios, neue Gemeinschaften, erklärt Bräucheforscherin Lisa Maubach. Denn auch wenn man alleine räuchert, tut es gut, dass man nicht der oder die Einzige ist, die diese Rituale pflegt. Man kann sich in dieser Gemeinschaft verorten, wie eben auch in Religionsgemeinschaften.
Der Wunsch, dem Leben eine Sinnstiftung zu geben, eine Bedeutung zuzuschreiben und auch Erklärungen vielleicht zu finden für bestimmte Dinge, was man ja vielleicht auch mit Spiritualität bezeichnen kann, der ist nach wie vor da. Das ist ein ganz, ganz urmenschliches Verhalten oder ein urmenschlicher Wesenszug. Und aus dem Grund verlieren die Bräuche eben nicht an Bedeutung. Also der Mensch braucht Bräuche. Man könnte vielleicht sagen, Brauch kommt von brauchen. Wir brauchen diese Bräuche in unseren Gesellschaften und aus dem Grunde finden wir auch da neue. Die Rauhnächte sind ein ganz gutes Beispiel dafür.
Sinn stiften und mit Unsicherheit umgehen. Auch Religionswissenschaftlerin Anna Kira Hippert nennt diese Gründe für das Aufleben der Rauhnächte oder den Yoga-Boom. Und das schließt sich häufig nicht aus mit christlichen Traditionen und christlichem Glauben.
Viele suchen Orientierung, Gemeinschaft und Zugang zu Transzendenz, also etwas Nichtweltlichem. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann so Praktiken wie Yoga oder die Rauhnächte bieten eben Flexibilität und das Gefühl von Selbstermächtigung. Ja, die können individuell angepasst werden, ohne vielleicht aber dieses nichtweltliche Transzendente zu verlieren. Also man möchte seine persönliche Sinnsuche nicht nur auf eine Art und Weise beantworten, sondern durch viele verschiedene zusammengemischte religiöse Praktiken.
Die katholische Kirche Stuttgart versucht, sich verändernde religiöse Praktiken unter dem Dach des Christentums zu ermöglichen. Seit 5 Jahren gibt es das spirituelle Zentrum in der St. Fidelis-Kirche in Stuttgart-West. Es ist das erste katholische spirituelle Zentrum Baden-Württembergs. Im Meditationsraum, der in den Chorraum der St. Fidelis-Kirche hineingebaut ist, bastelt eine Frauengruppe kleine Papierlaternen. Der Raum ist schlicht und hell gehalten. Theologin Kirstin Kruger-Weiß leitet die Veranstaltung, die den Titel Lichtmomente hat.
Wenn es so richtig kalt ist und abends dunkel, dann zünde ich gern eine Kerze an, freue mich an dem Licht, an der Wärme, an dem Duft und erinnere mich auch gern an das, was mein Leben hell macht, an Lichtmomente.
Die Frauen schreiben ihre persönlichen Lichtmomente auf kleine Karten und legen sie in die gebastelten Laternen. Neben diesem kreativen Teil hat der Nachmittag in St. Fidelis ein weiteres Element, Yoga. Dafür übernimmt Kollegin Anna Riedl, die hauptberuflich bei der Caritas arbeitet und ausgebildete Yogalehrerin ist.
Komm ganz hier in diesem Raum an, fühl die Matte unter deinen Beinen, das Kissen und dann versuch deinen Fokus auf dich selbst zu lenken.
Yoga und christlicher Glaube, das ist für die Frauen kein Widerspruch, im Gegenteil.
Ich gehe regelmäßig in Gottesdienst und ich praktiziere regelmäßig Yoga. Und für mich gibt es in diesen Haltungen, wenn ich mich nach oben ausstrecke oder wenn ich mich tief verbeuge, dann hat das ganz viel mit meiner Spiritualität zu tun, in der ich sowas zum Ausdruck bringen kann einfach.
Neben Veranstaltungen wie der Lichtmomente-Yoga-Auszeit bietet das spirituelle Zentrum, genannt Station S, beispielsweise auch christliche Achtsamkeitspraxis, kontemplative Gottesdienste oder Musikmeditation an. Eine Kombination aus katholischer Tradition und experimentellen Wegen, erklärt die Leiterin Kirstin Kruger-Weiß.
Wir haben ganz viele kirchliche Orte, die sehr wertvoll sind, weil sie die Eucharistiefeier anbieten, weil sie eher so auf dem traditionellen Weg unterwegs sind. Aber Glaube ist vielfältig, ganz arg vielfältig und da soll Station S einfach so ein Ort der Vielfalt sein, wo Menschen zur Ruhe kommen, zu sich und zu Gott finden können und ein wichtiges Element ist tatsächlich eben über den Körper.
Körperübungen hätten schließlich auch in der katholischen Kirche eine Tradition.
Eigentlich wurde schon in der Bibel mit dem Leib gebetet und es ist in Vergessenheit geraten. Also in der Bibel ist ganz oft stehen, sitzen, die Hände erheben. Im Gottesdienst sind die Teile noch da, aber sie sind dem Priester überlassen. Also das ist eigentlich total schade, weil wir ganzheitlich unterwegs sind. Und wir entdecken das gerade auch in Station S für uns hier neu und auch wieder.
Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen, fürchtet euch nicht.
Die Frauen tragen ihre Laternen aus dem Meditationsraum in die Kirche und stellen sich singend um den Altar. Sie freuen sich, dass es dieses spirituelle Angebot innerhalb der katholischen Kirche gibt.
Ich habe dieses Zentrum entdeckt, weil ich auf der Suche war nach einem Ort von christlicher Meditation, weil ich habe eine Auszeit im Kloster gemacht.
Hier werden Räume aufgemacht, in denen man auch auf eine andere Art und Weise einfach mal Zugang finden kann, nicht nur über gesprochenes Wort, sondern einfach auch über das Stillwerden oder in sich gehen. Und ich finde, es gibt wenig Orte, die so viel Raum lassen, also wo nicht so eng gefasst ist, wie man jetzt, glaube ich, denkt oder versteht oder Gott versteht oder sieht. Und das finde ich jetzt hier einfach total schön.
Insgesamt werden die Veranstaltungen der Station S sehr gut angenommen, sagt Leiterin Kirstin Kruger-Weiß. Sie sieht darin eine Chance für die katholische Kirche.
Menschen kommen zu uns und sagen, gut, dass es euch gibt. Und erst in einem zweiten Schritt entdecken sie, ach, ihr seid auch Kirche. Ah, dann ist Kirche ja gar nicht so schlecht. Dann bleibe ich. Und wo immer das geschieht, bin ich wirklich froh, weil ich denke, wir haben einfach so viel, was wirklich nähren kann und was den Menschen gut tut. In den vielfältigen Bereichen. Also ich glaube, wir sind schon auch als Kirche auf dem Weg zu sagen, wir müssen die Vielfalt der Spiritualität heben, weil wenn wir das nicht tun, dann reden wir auf einem Markt, der Menschen ganz akut tut, nicht mit und überlassen ihn anderen.
Das spirituelle Zentrum der katholischen Kirche Stuttgart will ein Ort sein, an dem christlicher Glaube in Vielfalt und Offenheit gelebt wird. Die hohe Nachfrage stimmt Leiterin Kirstin Kruger-Weiß trotz der steigenden Zahl der Kirchenaustritte positiv für die kommenden Jahre.
Ich hoffe, dass Menschen auch in Zukunft hierher finden, Halt machen können, ihren Alltag unterbrechen und gestärkt wieder weiterziehen. Und meine Vision ist, dass wir das ausbauen können, dass wir die Vielfalt leben können und dass es ausstrahlt in die Stadt, aber auch in die Kirche und dass Menschen auch für sich entdecken, ah, so kann das gehen, so kann ich glauben und meine Spiritualität leben.
In beiden großen Kirchen gibt es zahlreiche neue Ideen und Konzepte, um auf die sich verändernden Bedürfnisse der Menschen einzugehen. Auch für Pfarrer Oelze, den Weltanschauungsbeauftragten der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, ist das der richtige Weg.
Wir sind alle da am Versuchen, auch schon seit Jahren. Ich denke, es gibt einige gute Wege. Also das heißt eben wirklich Öffnung, auch Öffnung für neue Formen mitzumachen. Was wir als christliche Kirchen nicht machen können, wir haben einen Inhalt, der ist uns vorgegeben. Also da sind wir gebunden. Unser Auftrag ist, Evangelium Jesu Christi zu verkündigen. Aber wie wir das machen, da können wir, denke ich, deutlich flexibler werden.
Es sei wichtig, als christliche Kirchen spirituelle Angebote zu machen, denn
worum es den Kirchen geht, worum es uns geht, ist auch um Zusammenhalt in der Gesellschaft. Also es geht um Nächstenliebe, es geht darum, wie gehe ich mit dem anderen auch um. Der Unterschied ist, Esoterik neigt zur Selbsterlösung. Also man selbst ist verantwortlich dafür, dass es einem auch gut geht. Es geht hier um eine Erfolgsspiritualität. Wie bin ich besonders erfolgreich im Leben? Und wenn es nicht funktioniert, wird aber die Schuld in der Regel dem Einzelnen angelastet. Nicht dem System, es funktioniert nicht, sondern ich bin dann schuld. Und das eben kann auch psychologisch einfach zu Problemen führen.
Die konkurrierenden Akteure auf dem spirituellen Markt widersprechen dieser These. Auch bei ihnen gehe es um sehr viel mehr als Selbstoptimierung. Die Yogalehrerin Tanja Säufer formuliert beispielsweise als Zukunftsvision, dass sie ihr Yogastudio möglichst nachhaltig betreiben will. Und
das ist, glaube ich, ein bisschen auch das, was ich wesentlich finde, nämlich so stabil zu sein, dass es mir gut tut und dann letztlich eigentlich sich auch in eine Community überträgt, die das weitergibt. Und manchmal denke ich, so ein bisschen ist das auch das, was die Bibel meint, wenn sie sagt, liebe deinen Nächsten.
Religiosität in Deutschland verändert sich, wird individueller. Und das könnte sich noch verstärken, glaubt Religionswissenschaftlerin Anna-Kira Hippert.
Weil wir haben auch digitale Räume, also wir haben hier Social Media, was dazukommt. Und diese digitalen Räume, die können natürlich auch eine ganz andere Form von Gemeinschaft schaffen, eine neue Art von ritueller Praxis. Und gleichzeitig könnte das Bedürfnis nach traditionellen, gemeinschaftsorientierten Ritualen in Krisenzeiten auch stärker werden.
In der Individualisierung könnte also die Gefahr liegen, dass spirituelle Praktiken sich weiter auseinanderentwickeln und sogar zur Spaltung der Gesellschaft beitragen. Für Pfarrer Andreas Oelze eine zentrale Aufgabe für religiöse Institutionen, allen voran die Kirchen.
Viele verschiedene Angebote können verschiedene Leute erreichen. Für mich als Pfarrer, der das Ideal einer Kirchengemeinde weiterhin hat, ist dann wieder die Frage, wie bringen wir sie zusammen? Was ist das, was da immer noch eint? Das ist, finde ich, eine Herausforderung für uns als Kirche, aber auch als Gesellschaft. Wo sind die verschiedenen Blasen, wo sind die verschiedenen Bubbles, wo finden sie noch zusammen? Als das, was eben für die Grundlage einer Gesellschaft notwendig ist.
In dem Wäldchen bei Ludwigsburg löschen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Räucherwanderung das Feuer. Viele wollen auch zum nächsten Kurs kommen. Für sie ist es selbstverständlich, sich aus unterschiedlichen Religionen und spirituellen Ritualen eine ganz persönliche Praxis zu basteln.
Ich kann behaupten, dass man von allem etwas Gutes für sich mitnehmen kann. Und man muss jetzt nicht unbedingt sagen, so, jetzt bin ich katholisch oder jetzt bin ich buddhistisch oder jetzt befasse ich mich nur noch mit Kräutern. Alles hat was. So individuell wie die Menschen sind, sind auch diese Rituale. Und das ist gut so.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Miriam Staber, Suche nach Sinn und erfülltem Leben zwischen Yoga und Kirche, Redaktion Sophie Rebmann.